Liebe Ute Puder, ich begrüße dich ganz herzlich in Leipzig. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Barbara, ich freue mich auch, in deinem Podcast zu sein.
Ja. Ute, wir kennen uns noch gar nicht so sehr lange. Du bist Künstlerin, kommst von Kommunikationsdesign, bist in Leipzig geboren. Und wie ich gerade eben nachgefragt habe, du hast also bei der Wende gerade dein Studium beendet gehabt und warst wahrscheinlich so, wie man am Ende des Studiums ist, so ganz im Aufbruch. Magst du mal sagen, wie es dir damals ging?
Ja, in der DDR ein Kunsthochschulstudium zu machen, war was ganz Besonderes. Als ich angefangen habe zu studieren, habe ich das gehört, was ich immer mir erhofft hatte. Es sagt ein Professor, ihr könnt jetzt frei denken und frei künstlerisch arbeiten, genauso wie ihr es euch vorstellt. Es war 1985, habe ich angefangen. Das heißt, als die Wende kam, hatte ich ein ganz, ganz großartiges Studium hinter mir. Mit sehr viel Gemeinschaftserfahrung, mit den tollen Menschen, mit denen ich zusammen studiert habe. Sehr harte Ausbildung auch. Also wir haben richtig früh um 8 bis nachts gearbeitet. Das war eine gute und auch sehr handwerkliche Ausbildung. Ja, und jetzt kam die Wende und wir standen eigentlich vor dem Nichts. Wir hatten ja keine Computer in der DDR, nicht mal, also alles Maschinelle war für mich ein Riesenwechsel, ja.
Lass uns da noch ein bisschen verweilen, weil ich gerade eben in Erinnerung habe, dass du mir mal erzählt hast, aus welcher einer Familie du kommst. Und da war ja, also viele durften ja in der DDR nur studieren, wenn sie parteikonform waren.
Ja.
Hast du gerade eben gesagt, du wurdest eingeladen, frei zu gestalten, frei zu denken. Du kommst aus einem Elternhaus, das überhaupt nicht angepasst war. Wie magst du dazu etwas sagen?
Ja, ich kam aus einem Elternhaus, was gar nicht angepasst war. Meine mütterlicherseits hatten wir auch sehr viel Verwandtschaft in Westdeutschland. Das heißt, der Westen war immer da. Wir waren sehr verankert in der Kirche. Es gab auch in unserer Kirchengemeinde Partnergemeinden in Westdeutschland, sodass auch in der Jugend schon immer westdeutsche Jugendliche rüberkamen. Und wir konnten natürlich dann nicht sie im Westen besuchen. Also das ging zeitig los, dass ich sehr verbunden war mit Westdeutschland, wir haben ja ohnehin auch Westfernsehen geguckt. Man lebte ja in einer Parallelwelt. Ja,
Und
auch.
dein Vater, so wie ich das erinnere, war durchaus nicht konform. Und trotzdem durftest du studieren. Kannst du das mal kurz?
Ja, also wir waren gar nicht konform und mir wurde auch schon in der Schule gesagt, du wirst niemals nicht mal eine Ausbildung machen mit deiner politischen Haltung, hat der Direktor mir damals gesagt. Aber mein Vater hat mich so erzogen, nie Angst zu haben. Der hatte eine Lebensweisheit, die werde ich nie vergessen. Der hat immer gesagt, du bist ein freier Mensch. Alles, was du sagst, musst du vor dir selbst und vor Gott verantworten können. Wenn du das kannst, ist alles gut. Und ich glaube, ich bin so als Jugendliche zu dem Ergebnis gekommen, sag einfach immer die Wahrheit und so, dass du niemanden verletzt möglichst. Dann kannst du auch mit einem Staatssicherheitsmensch in der Gruppe sein, weil dann verletzt du ihn ja nicht und er hört auch etwas, was andere sagen. Insofern war für mich, wenn die Staatssicherheit mit im Raum war, man wusste ja, die waren oft dabei, das war für mich gar kein Problem.
Großartig.
Keine Angst gehabt.
Keine Angst gehabt. Und dann hast du mir noch etwas erzählt von dem Begräbnis deines Vaters. Magst du das nochmal wiedergeben?
Ja, das Begräbnis, mein Vater ist 2007 plötzlich gestorben mit 72, der war eigentlich noch sehr fit, das war ein richtiger Schock. Und er hat in der DDR in einem sehr politischen Betrieb gearbeitet als Ingenieur, als Prüfingenieur und hat sehr stark seinen Glauben auch vor sich hergetragen, dass er ganz gläubig ist, dass er Vertrauen zu Gott hat, Vertrauen zu den Menschen, die Menschen liebt. Und er ist sehr politisch gewesen, also nicht angepasst. Und wir haben uns immer gefragt, im Grunde die ganzen Jahre seiner Tätigkeit, warum er nie von der Stasi abgeholt wurde. Wir wurden auch abgehört zu Hause, das wussten wir auch. Er wurde nie abgeholt. Und als mein Vater 2007 beerdigt wurde, war eine riesengroße, auch seine ganzen Chöre, in denen er gesungen hat, große Gemeinde am Grab. Und neben ein Stückchen weg standen zwei Männer, ganz bescheiden. Die riefen mich zu sich. Die hatten ein rotes Fotoalbum in der Hand. Und sie sagten, jetzt ist Peter gestorben. Wir haben ihn geliebt. Wir waren die ganzen Jahre seine Stasi. Beauftragten. Also wir haben ihn beobachtet und mussten Meldungen über ihn machen, aber wir haben ihn geliebt, wir haben ihn nie verraten. Und dann haben sie mir das Fotoalbum übergeben, wo sie mit meinem Vater drin sind, die vielen Feste, die sie gefeiert haben. Das war, sie haben gesagt, er war für uns, wir wären gern so gewesen wie er. Aber wir haben ihn deswegen auch nie verraten, wir wollten, dass er in unserer Runde bleibt.
Wunderbar. Großartig, was es alles gab. Ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das klar macht, wenn man über die Geschichte im Osten und im Westen versucht, ein bisschen ein klareres Bild zu bekommen, was es alles gab. So, nun kämen wir zu dir zurück. Du warst, wie du gesagt hast, Meisterschülerin. Und in diesen Status zu kommen in der DDR war etwas Unglaubliches. Was wäre das Normale für dich gewesen, wenn die Wende nicht gekommen wäre?
Also ich hätte nach dem Studium eigentlich in den Verlag gehen können, Buchgestaltung machen, aber ich habe schnell gewusst, ich hätte mich, das konnte man als Grafikdesigner, konnte man sich in der DDR auch selbstständig machen. Selbstständig arbeiten für Verlage und das hätte ich wahrscheinlich gemacht.
Okay, aber jetzt mal von den Privilegien her. Meisterschüler hieß doch, dass man eigentlich einen ziemlich roten Teppich ausgerollt bekam,
Ja,
oder?
ich bekam auch einen roten Teppich ausgerollt, das muss man sagen. Das war noch vor der Grenzöffnung. Mein Mann hat auch an der Hochschule studiert, war auch Meisterschüler, war 2 Jahre vor mir oder 1 Jahr vor mir fertig, 2 Jahre vor mir fertig. Und als ich praktisch jetzt meinen Meisterschüler oder mein Diplom hatte, kam die Staatssicherheit zu uns an der Hochschule und sagte, ihr seid beide mit herausragenden Leistungen und in Jena wird Jenoptik aufgebaut, sind sehr viele Intellektuelle. Wir wollen euch fragen, ob ihr nach Jena gehen wollt. Und ihr kriegt dort ein ganz tolles Haus am Hang, ein Einfamilienhaus. Also uns wurde sozusagen der rote Teppich ausgerollt, dass wir uns dort niederlassen, wo eben Kunst gebraucht wird. In Leipzig waren ja viele Künstler, aber man wollte gern, dass die Wissenschaftler mit Kunst versehen werden. Und wir haben uns das angehört beide und wussten sofort, das war einfach so, dass das ein Haus ist, was wahrscheinlich Menschen verlassen haben, die in den Westen geflohen sind. Denn diese Häuser wurden von der Staatssicherheit übernommen und dann dorthin weitervergeben, wo man das wollte. Also für uns kam das gar nicht in Frage. Aber so,
Okay.
Ansatz, ja.
Also mit anderen Worten, eine hochprivilegierte Situation am Ende der DDR,
Ja,
die
hochprivilegiert.
mir aus Gewissensgründen schon, also in einem entscheidenden Schritt, erstmal das Privileg nicht genommen habt. Und dann kam aber eine Situation, wir beschäftigen uns ja in diesem Podcast ganz viel mit Dingen, die vergehen. Und wie gehen wir mit Vergehendem und Vergänglichkeit um? Da kam jetzt eine Situation, wo was passierte.
Ja, das kommt jetzt immer darauf an, aus welcher Perspektive, wenn man das so erzählt. Ich sage gerne, aber das sind alles Pauschalisierungen, wo man immer vorsichtiger im Laufe des Lebens wird. Es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn du praktisch in deiner eigenen Heimat deine Heimat verlierst. Also Leipzig wurde plötzlich bevölkert von Menschen, die hier die Führung in den Unternehmen, in den Museen, überall übernehmen. Und die Ostdeutschen versuchen krampfhaft zu gucken, wie funktioniert das eigentlich? Was sind jetzt eigentlich die Basics? Wie wirst du jetzt leben? Riesenängste. Mein Mann sagte, wir müssen jetzt Eigentum haben, sonst gehen wir unter, weil in Westdeutschland ist man mit der Kunst nicht mehr privilegiert. Im Osten war man als Künstler privilegiert, im Westen das ganze Gegenteil. Also die ersten Jahre waren geprägt von Ängsten und von unfassbarem Arbeitswut. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Wir müssen jetzt für unsere Tochter, wir hatten damals eine Tochter, ich habe im ersten Studienjahr ein Kind bekommen, wir mussten jetzt unbedingt das schaffen, dass wir Geld verdienen und uns irgendwas erarbeiten, wo wir solide in diesem westdeutschen System klarkommen. Und das war eigentlich die erste Reaktion nach der Wende. Lernen, 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 arbeiten, 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 Risiken eingehen, Risiken eingehen. Ich habe ja eine Agentur gleich gegründet mit einer Partnerin zusammen. Und wir haben akquiriert wie verrückt und saßen ständig an Tischen, wo wir gesagt haben, ja, machen wir. Wir wussten aber gar nicht, was es ist. Wir sind dann nach Hause, haben geguckt, was das ist und haben es gemacht. Also lernen, machen, lernen, machen. Und natürlich auch die Erfahrung, du gewinnst Wettbewerbe, du kriegst sie aber dann nicht, weil der Auslober sieht, du bist ein Ostdeutscher. Das gibt's ja gar nicht. Dann können sie es aber nicht bekommen. Weil das muss schon, also sowas wissen wir, also es gab das Gefühl, das können Ostdeutsche nicht. Das waren sehr besondere Momente dann nach der Wende.
Wie geht man damit um? Also ist dieses Machen, 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 also im Westen, bei den Schwaben sagt man Mache, Mache, Häusle baue, schaffe, schaffe, Häusle baue, überdeckt das diese wahnsinnige Verunsicherung?
Ja, ich glaube, dass das erstmal so, das ist ja oft nach großen Veränderungen so, wie ich nach 45 denke, wie aufgebaut wurde. Also es geht sozusagen ein großer Aufbaugeist los, weil du dich ja in einer völlig neuen Welt orientieren musst. Du musst deine Haltung neu sortieren. Das war jetzt zum Beispiel nach dem Nationalsozialismus, also bei großen Brüchen ist das ja halt dann für ganze Gesellschaften so. Allerdings gab es halt hier gleich von Anfang an eine Zweiklassengesellschaft und du warst praktisch Mensch im Grunde zweiter Klasse in deinem eigenen, in deiner eigenen Heimat und das hat natürlich für viele Probleme auch gesorgt.
Kannst du das noch ein bisschen mehr erläutern? Weil das ist ja etwas, ich glaube, was nach wie vor nicht ausreichend im Bewusstsein ist und welche Wunden und welche Traumata da entstanden sind. Also du warst in deiner eigenen Heimat, wurdest du plötzlich zu einem Menschen zweiter Klasse.
Und das ist gar nicht so, dass ich jemandem irgendwas vorwerfe, sondern so war die Dynamik des
Ja.
Prozesses, weil die Westdeutschen kamen als Führungspersönlichkeiten hier rüber, die waren ja hier auch fremd. Und es war alles auf einer ganz, also hier konnte man nicht vegan essen. Und diese ganzen Sachen, die die Westdeutschen, hatten sie ja hier auch nicht. Sie kamen ja als Aufbauende in den Osten, aber auch weil sie hier sozusagen Führungspositionen übernehmen konnten. Deswegen haben auch die sich als Gruppen gefunden und so haben sich eigentlich so westdeutsche Gruppen und ostdeutsche Gruppen auch gebildet. Und da ist das Zusammenwachsen gar nicht so passiert, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Kannst du mal, also du hast vorhin ein Beispiel genannt, nämlich wenn man versucht, eine Akquise erfolgreich zum Ende zu bringen und dann wird erkannt, dass man ein Ostdeutscher ist, und wird deswegen abgelehnt in der Annahme, die seien weniger qualifiziert. Kannst du ein paar Beispiele aus deiner eigenen Erfahrung oder aus dem unmittelbaren Umfeld von dir nennen?
Ja, wir haben auch Wettbewerbe gewonnen. Wir haben Bach in Leipzig einen großen internationalen Wettbewerb gewonnen, meine Partnerin und ich. Und den haben wir auch umgesetzt. Aber da haben wir auch schon gemerkt, da waren westdeutsche Agenturen dabei. Das war undenkbar, dass das zwei Frauen und dann noch aus dem Osten bekommen. Am Anfang haben wir das auch gar nicht gemerkt, dass das auch noch was mit Frauen zu tun hat. Viele westdeutsche Frauen haben mir gesagt, jetzt musst du aber auf deine Visitenkarte ein In dranhängen. Bei dir steht Grafiker. Und in der DDR war ja, habe ich nie erlebt, dass Mann und Frau irgendein Unterschied wäre. Beide gehen arbeiten, beide haben dieselben Rechte. Und plötzlich habe ich gewusst, was viele gut meinende Freundinnen aus Westdeutschland sagten: Du musst dich als Frau positionieren. Also wenn du als Frau den Job kriegen willst, noch wenn ein Mann daneben ist, das ist noch mal was anderes. Und das haben wir dann an vielen, ja, viel im Alltag gemerkt. Wir haben uns trotzdem durch, wir haben das schon, wir waren sehr, sehr ehrgeizig. Wir haben Tag und Nacht gearbeitet und hatten dann auch mal relativ zeitig einen Artikel über unsere Arbeiten. Also wir sind schon, wir haben uns schnell in Leipzig dann als Agentur in gewisser Weise einen Namen gemacht. Aber wir haben auch viel akquiriert, wo wir gedacht haben, das ist genau unser Setting. Aber die westdeutschen Führungspersönlichkeiten, die haben halt die Aufträge auch fürs Design weiter in Westen zu ihren Freunden gegeben. Also das wurde gar nicht hier gemacht, sondern bei den Freunden der Westdeutschen im Osten. Und da konntest du hier gut sein, wie du willst. Du hast den Auftrag halt nicht bekommen. Aber wir haben ein sehr gutes menschliches Miteinander gehabt und uns
Ja.
alle gegenseitig unterstützt. Das hat das aufgewogen.
Das ist jetzt auch meine Frage. Was hat denn geholfen, in dieser Situation mit diesen Herausforderungen umzugehen? Ich meine, das ist ja, heute wird ja sehr viel geschimpft. Also wir leben jetzt, ich lebe jetzt im Osten und es wird enorm viel geschimpft. Ja. So. Wenn ich dir zuhöre, dann warst du davon relativ frei. Also die Arbeit hat dich motiviert und du wolltest in der neuen Situation ankommen. Aber was hat dir da geholfen? Was ist das? Also modern sagt man, woher hast du deine Resilienz genommen?
Also ganz klar hätte ich damals nicht gesagt, aber heute weiß ich das aus meinem christlichen Glauben. Ich habe ein ganz tiefes Vertrauen, dass ich geführt werde von Gott, von höheren Mächten, dass Dinge zu mir kommen, dass ich nicht allein bin. Und wir haben großartige Freundeskreise gehabt, die sich auch noch nach der Wende gehalten haben. Die wurden dann durchmischt. Wir haben sehr, sehr viel, wir haben ganz schnell auch ganz enge westdeutsche Freundschaften mit Westdeutschen, die hier aktiv wurden in der Kunst und so. Das hat sich ganz schnell vermischt auch. Und das war auch wahnsinnig anregend. Also die ganzen westdeutschen Freunde, die damals auch 90 schon rüberkamen, gerade aus der Kunstszene, wir haben uns alle gegenseitig inspiriert. Und ich habe ganz schnell gemerkt, da kommt so viel Gutes mit. Wir haben riesen Ausstellungsprojekte gemacht mit Dieter Daniels, der hier rüberkam und auch immer geschaut hat, wie kommen wir jetzt alle zu Fördergeld? Denn meistens war es so, man sah, die Westdeutschen wissen, wie man das Fördergeld für den Osten jetzt holt, aber das wissen ja die Ostdeutschen nicht. Das heißt, auch die Fördergelder wurden von den Westdeutschen natürlich. Es gab aber eben auch Westdeutsche, die gesagt haben, Leute, wir wissen, ihr macht wahnsinnig gute Arbeit. Ich weiß, wie die Fördergelder gehen. Wir machen das alle zusammen. Und da habe ich auch Glück gehabt, weil ich sehr viel gute Menschen kennengelernt habe im kreativen Raum.
Also ein gemeinsames,
Ja.
also eine Verbundenheit für etwas Großes oder für
Ja.
etwas, was ihr erreichen wolltet.
Ach, das hast du gut gesagt. Die Verbundenheit für etwas Großes. Und da war das in unserem Kontext, in meinem Mann und meinem Kontext mit den Kindern und mit den Freunden, gab es ganz schnell eigentlich diese Ost-West-Trennung nicht mehr. Also man hat auch gesehen, was jetzt so passiert, aber verbunden hat uns immer eine Idee für eine größere Kunstaktion, die wir gerade mit allen möglichen Leuten zusammen gemacht haben. Und das war West- und Ostdeutsch gemischt. Und für mich war es auch immer diese größere Idee, Gemeinschaft, wir sind alle getragen. Ich bin immer am richtigen Ort, wo ich bin, und dort mache ich genau das, was ich für richtig halte. Und deswegen habe ich mich gut gefühlt.
Also Gerhard Schüter, der auch in diesem Podcast mal gewesen ist, der hat gesagt, wir brauchen Verbundenheit, also ich sage es jetzt mit meinen Worten, aber Verbundenheit, Selbstwirksamkeit und ich habe dann hinzugefügt und Sinn. So. Und genau diese drei Elemente höre ich. Also Verbundenheit, ja, Selbstwirksamkeit, ihr konntet etwas in die Welt bringen und ihr hattet einen Sinn, ihr hattet ein Ziel. Ihr
Ja.
hattet, genau. So, Wenn ich jetzt nochmal auf Ost-West reflektiere, kannst du das irgendwie versuchen, auf den Begriff zu bringen, was die beiden Seiten sozusagen an wunderbaren Gaben eingebracht haben in dieses Gemeinsame? Oder
Ja,
ist es, ja.
doch, ich hab ganz, ganz viele Westdeutsche erlebt, die gesehen haben, was hier für Potenziale da sind. Natürlich auch Freiräume, ganz viele verschiedene Potenziale, die mit besten Absichten wirklich mit den Osten auch aufgebaut haben. Also ich sehe das mit großer Dankbarkeit. Und dann sehe ich die anderen, die hier rübergekommen sind und nur Geschäfte machen wollten. Das gab es natürlich auch. Auf der anderen Seite gab es aber auch, ich erinnere mich an die Demonstration, die Intellektuellen, die das so angeschoben haben, das war bei uns an der Hochschule auch sehr politisch alles. Wir wollten ja einen dritten Weg nach 89. Wir haben gesagt, wir können jetzt auf keinen Fall einfach zusammengehen. Wir müssen hier einen dritten Weg einbauen, der erstmal sortiert. Denn wir kommen aus dem Volkseigentum. Eigentlich gehört die DDR dem ganzen Volk und wenn wir uns Westdeutschland mit seinen Prinzipien angucken, passt das erstmal nicht zusammen. Und bei den Großdemonstrationen wurde ganz schnell klar nach einer Weile, dass ich sag mal, die Mehrheit des Volkes gerufen hat, wir sind ein Land. Die wollten ganz schnell das Geld, das Reisen, die wollten alles ganz schnell. Also insofern ist auch der Osten selbst der Motor gewesen. Eben nicht dritter Weg, erstmal anhalten, schauen, sondern wir wollen jetzt ganz schnell das neue Geld, wir wollen reisen, wir wollen das, was der Westdeutsche hat. Und dass das nicht funktioniert hat für viele, gerade für die, die das am lautesten gerufen haben, das hat man dann auch gesehen. Weil wir hätten ein Anhalten gebraucht, so wie wir jetzt vielleicht in dieser Situation auch mal ein Anhalten brauchen. Wie machen wir jetzt weiter?
Genau. Also ich habe mal vor vielen, vielen Jahren einen großen Workshop mit Freunden aus dem Osten und dem Westen gemacht, der hieß Wir Kinder des Kalten Krieges. Ja? Also wir sind ja im Kalten Krieg irgendwie sozialisiert worden. Wir Kinder des Kalten Krieges auf der Suche nach dem Besten von Ost und West. Und da kam für mich ganz stark, dass die Fähigkeit zur Solidarität im Osten sehr viel ausgeprägter ist als im Westen. Das erleben wir jetzt hier in der Nähe von Leipzig auch. Viel ausgeprägter und das Freiheitsbewusstsein ausgeprägter ist im Westen. Würdest du dem zustimmen?
Ich würde dir hundertprozentig zustimmen. Ich glaube, ich sage ja immer, hinter dieser Wut, die nun über die Medien verbreitet wird, auch sehr extrem, der Osten, alle haben Wut, hinter der Wut steckt es eine Scham, dass wir damals, 89, praktisch ganz in den Motor des Materiellen gegangen sind und unsere Weichen, unsere Soft Skills, die haben wir nicht schützen können. Und ich glaube, hinter der Wut liegt eine große Sehnsucht nach dieser Gemeinschaft, die in der DDR wirklich gelernt war. Es gab ja auch nicht diese Klassenunterschiede. Der Klempner brauchte den Arzt, man saß da oft zusammen, man brauchte sich gegenseitig. Alle konnten was, alle waren irgendwie, konnten was, weil es nicht so viel gab. Also hier gibt es ein ganz, ganz großes Potenzial, was wir jetzt brauchen. Also ich glaube auch, gerade jetzt, weil wir uns ja mit sächsischer Bildung beschäftigen, dass wir das jetzt mit einer Kampagne anrufen müssen, dass die Ostdeutschen ganz viele Future Skills haben, die wir jetzt brauchen in der Transformationszeit. Die können das aktivieren.
Wunderbar. Also
Nein.
jetzt machst du den steilen Übergang zur Gegenwart. Aber ich fand es schon faszinierend, einfach mal das in der Biografie eines Menschen wie dir sich klarzumachen, was entstanden ist in diesen beiden unterschiedlichen Kollektiven und was jetzt gefordert ist. Und damit komme ich jetzt zu dem, was bei dir unten an deinem Bild auch dran steht, Reallabor Leipzig. Du arbeitest ganz eng zusammen mit einer alten Freundin von mir, der Margret Rasfeld, große Bildungsinnovatorin. Was macht ihr da in dem Reallabor in Leipzig?
Also Wir sagen immer, das Reallabor, ein offener Raum mitten in der Stadt, wo jeder einsehen kann, jeder hinkommen kann, den haben wir gegründet, um den Schmerz der Kinder im Schulsystem sichtbar zu machen. Und für mich war das Kennenlernen von Margret Rasfeld eine ganz großartige Begegnung. Ich wusste nicht, dass es andere Schulsysteme gibt als die, die wir alle erlebt haben. Und ich weiß, dass es Schülern und Kindern sehr, sehr schlecht geht in der Schule. Und wir waren uns nach 2 Stunden, als wir uns kennengelernt haben, einig, die transformative Kraft der Künste und die Bildungsreform, das werden wir zusammenbringen. Und wir waren uns auch ganz schnell einig, dass das, was uns wirklich jetzt fehlt und was wir brauchen, das ist menschlicher Kontakt, erlebte Gemeinschaft. Also wir haben das im digitalen Raum, das verselbstständigt sich gerade auch. Aber was uns wirklich ausmacht, ist, dass wir uns im Herzen und in allem, was wir sind und ausstrahlen, begegnen. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Ort, wo sich alle Menschen überhaupt begegnen können, aber wo wir auch die transformativen Ideen und Inspirationen zusammenbringen. Hier treffen sich Wissenschaftler, es kommen Schüler rein, es kommen einfach Bürger rein, die das sehen, was da in dem Schaufenster hängt und denken, was ist denn das mitten in der Stadt? Also es ist eigentlich ein Leuchtpunkt in der Stadt, der nicht auf Konsum ausgerichtet ist, sondern auf lebendige Gemeinschaft,
Ich meine,
die
es ist schon einigermaßen überraschend. Man geht aus dem Hauptbahnhof raus, diesem riesigen Leipziger Hauptbahnhof raus, geht direkt in Richtung Innenstadt und purzelt quasi auf euer Schaufenster mit einer riesengroßen Glaswand. Und da hängen Bilder von Kindern und da steht ein riesengroßes Sofa drin und das ist ein Platz, an dem man sich begegnet. So. Und was sind eure Erfahrungen? Was macht ihr für Erfahrungen? Was passiert da mit Kindern oder Eltern oder denen, die einfach per Zufall reinschneiden oder die als Wissenschaftler kommen?
Also es ist ein ganz großes Verwundern und Freuen. Es kommen sehr viele Menschen rein, die haben gesagt, wir dachten, wir sehen nicht richtig, was da für Briefe in den Fenstern hängen. Wir hängen das ja immer wieder um. Und was macht ihr? Was ist das? Es ist.
Moment, musst du erst mal ein bisschen erklären, was das für Briefe sind, denn das wissen die Menschen, die uns jetzt zuhören, nicht.
Ja, genau. Ja, das Reallabor hat sich gegründet, weil die Margret Rasfeld war an einer Schule eingeladen, an einem Gymnasium, und sie beschäftigt sich schon lange mit Bildungstransformationen und weiß auch, dass wir eigentlich übers Herz uns gegenseitig erreichen müssen. Und sie kommt an die Schule und denkt in dem Flur der Schule, was ist denn das? Da hängen 30, 40, 50, 70 handgeschriebene Briefe auf A4-Blättern. Ich kann nicht mehr. Briefe von Schülern, die schreiben, wie sie Opfer dieses Systems sind. Sie können nicht mehr, alles, was sie sind, ist Fassade. Sie werden auf Zensuren reduziert. Die Briefe sind, ich kann es gar nicht hier so beschreiben, weil die richtig poetisch auch sind, in ihrem Schmerz. Und Margret war geschockt, als sie das sah. Und ich hatte zur selben Zeit Workshops, Kunstworkshops an einer Akademie. Dort habe ich von den Jugendlichen dasselbe gehört. Das heißt, als wir uns getroffen haben, hat sie mir die Briefe gezeigt und die Briefe waren fast wirklich dasselbe, was ich von meinen Schülern gehört hatte. Und da haben wir gesagt, dieser große Schmerz, der ist im System. Und wenn wir die Briefe lesen, dann geht unser eigenes Herz auf. Da wird unser inneres Kind, was die Schmerzen kennt, aktiviert und wir weinen sogar. Also viele Menschen haben wir dann gemerkt, die weinen, wenn wir die Briefe vorlesen. Wir haben die Jugendlichen, die die Briefe geschrieben haben, dann eingeladen in unsere Wohnzimmer, erstmal bei Margret. Und dort wurden die 11 Rebellinnen gegründet. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt in die Stadt demonstrieren. Wir brauchen einen Raum in der Stadt, wo der Schmerz der Kinder sichtbar wird. Und da haben die Jugendlichen mit Megafonen sind die durch die Stadt gefahren, haben ihre Briefe verlesen. Wir haben am Rathaus demonstriert. Wir wollen ein Reallabor. Wir müssen die Bildung revolutionieren. Und dafür sind wir jetzt da. Und dann haben wir ein großes Konzert organisiert am Thomaskirchhof. Da haben wir auch schon reingefeiert in die friedliche Bildungsrevolution. Das war also dann ein Jahr lang ein Kampf um einen Raum in der Öffentlichkeit. Ich hatte aber auch schon Erfahrung damit, weil ich 2019 ein Festival für Veränderung gemacht hatte im ehemaligen Karstadt. Da wurde auch vorher gesagt, das geht nicht, du kriegst niemals das ganze Karstadt, was gerade ausgeräumt wurde. Aber doch, der Besitzer hat mir den Schlüssel gegeben mit den Worten, machen Sie, was Sie machen müssen. Und dann wurden alle 19 Schaufenster mit Kunst bespielt. 6 Wochen lang war das Karstadt ein Kunstraum, wo wir auch tiefe Aufarbeitung zum Beispiel der Karstadt-Frauen gemacht haben, die dort praktisch unter ganz schlimmen Bedingungen abgewickelt wurden. Und viele sind in die Depression gegangen. Und wir haben Räume für die Frauen geschaffen. Das hat gedauert, dass man dann wirklich drüber spricht. Aber wir haben dann mit der ganzen Stadt zusammen unsere Ängste aufgearbeitet an den Schaufenstern. Und Künstler haben Schaufenstertheater gemacht. Aber vor allem haben sehr viele bekannte Frauen inzwischen, die in den Medien auch bekannt sind, die haben Traumaaufarbeitung der Jugend 89 gemacht. Hörspiele wurden inszeniert und da ist so viel passiert. Da sind Leute einfach reingekommen, haben sich Urlaub genommen und haben mitgemacht. Und das war meine erste Erfahrung, dass wir im öffentlichen Raum solche Akzente setzen müssen. Also ich habe da auch den Auftrag bekommen. Ja.
Alle noch vor Corona.
Alles vor Corona.
Dann ging ja die Gemeinschaftsfähigkeit dramatisch abwärts.
Abwärts. Ich merke das auch, wie das vorher war, 2019. Ich hatte ja dann noch das Projekt Blackbox im Bahnhof gemacht. Die Leute sind geströmt gekommen, die haben mitgemacht, die haben sich eingebracht, die sind zum Teil einfach dann geblieben. Das war nach Corona. Das merken wir jetzt auch im Reallabor. Alles ist viel stiller. Man ist berührt, aber diese Aktivität, dieser Gemeinschaft, ganz schnell Gemeinschaft bilden, was machen. Das hat sich ganz dramatisch verändert.
Gut, aber das war der Auftakt, um dann tatsächlich diesen Platz in der Stadt zu bekommen.
Ja, ich wusste auch, das muss in der Stadt sein, das Reallabor. Und zwar wie beim Karstadt hatten wir die ganzen Schaufenster. Also uns wollten sie ja immer mal Räume geben, aber ich habe immer gesagt, es muss mitten in der Stadt ein Platz sein, wo man eigentlich denkt, das geht nicht. Jetzt sind wir wieder beim Sinn.
Ja.
Das so hochzusetzen, weil der Sinn ist, dass man die Jugendlichen und Kinder sieht. Also muss es in der Innenstadt ein Schaufenster wie für das schönste Produkt dieser Welt sein. Und das Schönste der Welt sind unsere Kinder. Und deswegen brauchen die einen Platz, wo sie rundherum gesehen werden in ihrer Schönheit, aber auch in ihrem Schmerz. Ja.
Ja, und damit seid ihr jetzt unterwegs und bewegt wirklich eine große, ja, man kann so sagen, ihr, was als kleine Welle begann, darf immer größer werden. Und diese Fähigkeit sozusagen, aus dem, es geht so nicht mehr, etwas zu machen, was gehen kann, das ist etwas, was wir heute brauchen. Damit sind wir bei dem, was du sagst, die Future Skills. Das ist ja auch so ein Schlagwort. Welche Fähigkeiten brauchen wir für die Zukunft? Magst du das nochmal zum Abschluss versuchen zu auf den Begriff zu bringen? Welche Fähigkeiten brauchen wir, um diese Situation, in der so viel kaputt geht, in der so viel vergänglich ist, in der so viel unklar ist, so viel unsicher ist, was brauchen wir für Fähigkeiten, um damit konstruktiv umzugehen?
Also mir fällt die Margret hat ja die Mutkarte erfunden und ich habe auch Mut ist auch etwas Mut und Offenheit und Verbindung zu anderen herstellen und zusammen Gemeinschaft, also die Gemeinschaften, große Gemeinschaften herzustellen, die zusammen etwas bewegen, also im realen Raum. Das Digitale ist eher Handwerkszeug. Bei uns geht es darum, reale Gemeinschaften zwischen Menschen herzustellen und mit allen zusammen jedes Potenzial ganz genau anzugucken und jedes Potenzial bringt sich ein, um einen nächsten Schritt zu machen und zu sagen, was haben wir, was sind unsere Potenziale und ich sehe es gerade bei Klassen, wir haben sehr viel Klassen, da sind dann immer 25 Jugendliche da und wenn wir das ganz konsequent machen, die Potenziale uns anzugucken, sind genauso viel Potenziale da, wie Menschen da sind. Und diese Potenziale erwecken und dann was gemeinsam machen. Das ist, glaube ich, so. Und dann vor allem auf seine innere Stimme hören. Also nicht sagen, ich fühle zwar, aber ich mache nicht, sondern ich fühle und das, was ich fühle, ist die Wahrheit. Ich bin im Schmerz. Ich bin in der Unsicherheit. Ich drücke das aus und wenn ich es ausdrücke, bin ich schon ein Stück aus meiner Unsicherheit raus. Also dieses ganz ehrlich mit sich und seinen Gefühlen sein und sich verbinden mit anderen.
Genau, diesen letzten Punkt, den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also ehrlich mit sich und seinen Gefühlen sein kann man natürlich auch im stillen Kämmerchen und das ist wichtig, ja, aber dann in die Verbundenheit hineinzugehen. Und das erinnert mich jetzt daran, ich mache seit 15 Jahren Lehrgänge zum spirituellen Coaching und es wird immer schwieriger, Menschen dazu einzuladen, in die gemeinsame Präsenz zu kommen, also sich gemeinsam in einem Raum zu erleben. Wir beide kennen uns jetzt, aber wir begegnen uns virtuell und das Virtuelle ist großartig, gar keine Frage. Aber, oder ich sage jetzt mal, und in dem Moment, wo wir gemeinsam in einem Raum sind und uns wechselseitig inspirieren, geschieht noch etwas anderes. Es knüpft sich tiefer. Anders. Und deswegen, wenn wir diese Herausforderung der Gegenwart wirklich, wirklich anpacken wollen, konstruktiv, brauchen wir einander direkt und nicht nur virtuell. Ja, liebe Ute, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses inspirierende Interview. Und wir sehen uns bald. Wir haben auch was Gemeinsames vor in Leipzig. Okay.
Danke dir ganz, ganz herzlich, Barbara.
Ja, danke.